Deutschlandfunk Interview.
Die Bundesregierung verbietet also die Palästinensergruppe Samidun in Deutschland. Darüber möchte ich sprechen mit Hans-Jakob Schindler, Terrorexperte, Extremismusexperte, ehemaliger Berater der Vereinten Nationen, heute tätig als Senior Director bei der internationalen Organisation Counter Extremism Project, CEP, in New York und Berlin. Guten Abend, Herr Schindler.
Guten Abend.
Herr Schindler, wie radikal sind denn die Samidun in Deutschland? Wie weit gehen die?
Also die heutigen Beschlüsse waren wirklich richtig und wichtig. Man fragt sich natürlich, warum es so lange gedauert hat, nachdem der Kanzler das ankündigt, bis es dann auch umgesetzt wird. Natürlich wussten jetzt sowohl die Hamas-nahen Stiftungen als auch die Samidun, dass das Verbot kommt und konnten damit sicherlich in den letzten Wochen ganz bequem ihre Geldmittel, um die es ja da hauptsächlich bei so Verbotsbeschlüssen auch geht, in Sicherheit bringen. Aber die sind schon sehr radikal. Bei Samidun muss man dazu sagen, das ist eine Organisation, die eher noch näher einer leninistisch-marxistischen Terrororganisation der Palästinenser steht, der Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP. Aber natürlich, weil Terroristen sich immer auch gegenseitig gerne haben, sehr nah jetzt dann auch mit Hamas war die letzten paar Wochen. Und es war ja auch die Samidun, die diese unsägliche Süßigkeitsverteilung in Berlin organisiert hat, nach dem Anschlag, um den Anschlag zu feiern. Also sehr radikal.
Sind denn Hamas und Samidun nur die Spitze des Eisbergs oder gibt es da noch weitere radikale oder militante Pro-Palästinenser-Gruppierungen bei uns?
Also es gibt eine ganze Reihe von Gruppierungen. Wir haben ein sehr aktives extremistisch-islamistisches Milieu, das sich aufteilt in die eher terroristischen Arme. Also da gab es ja auch in 2021 im Mai schon den Verbotsbeschluss gegen ANSA International e.V. Das war ein Netzwerk von verschiedenen Vereinen, die ganz gezielt Geld gesammelt haben. Nicht nur für Hamas, sondern auch für andere Terrororganisationen wie die Al-Shabaab. Das ist der Al-Qaida-Ableger in Somalia. Also wir haben dieses terroristische Spektrum, das ist relativ klein. Da werden auch immer wieder in regelmäßigen Abständen Vereine und Organisationen entweder verboten, wenn sie deutsch sind, oder mit Betätigungsverbot belegt, wenn sie aus dem Ausland agieren in Deutschland. Und dann haben wir den ganz große Feld des legalistischen Islamismus. Auch extremistisch, auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Kern ablehnend. Also das ist der ganze Konglomerat um die Muslimbrüder. Ja, oder die deutsche muslimische Gemeinschaft, wie es im Bundesverfassungsbericht steht, oder Auswirkungen wie Miligörisch, eine türkisch-islamistische Gruppe. Und dann haben wir natürlich das berühmt-berüchtigte Islamische Zentrum in Hamburg, das wirklich offizielle Ableger der Islamischen Republik in Deutschland ist und ebenfalls agiert. Aber was diese Gruppierung von Samidun unterscheidet, ist, dass eben Gewalt nicht offen befürwortet oder dazu aufgerufen wird, sondern dass schlicht und ergreifend ein neues Staatssystem auf islamistischer Grundlage angestrebt wird und deswegen auch unter Beobachtung des BfV und der LfVs, weil damit natürlich auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung komplett abgelehnt wird.
Lässt sich das dann in Zahlen fassen, wie viele Menschen sich da zusammengefasst haben, wie viele sich da radikalisiert haben?
Also das Personenpotenzial laut dem Bundesverfassungsschutz von islamistischen Organisationen in Deutschland, alles zusammengenommen, sind mehrere tausend. Dazu muss man dann aber nochmal differenzieren, dass wir natürlich ein Gesetz an Gefährdern haben, also Personen, die in diesem Milieu sind, die insgesamt, von denen auszugehen ist, dass sie jederzeit bereit wären, Gewalt auszuüben. Das sind wesentlich weniger. Aber das gesamte Potenzial, also diese Gefährder plus alle, die diesem Milieu mehr oder weniger zuzurechnen sind, liegt so um die 28.000 bis 30.000 Personen in Deutschland.
Wir haben jetzt gelernt, dass die Hamas bei uns gar nicht verboten werden kann, weil sie gar keine Vereinsstruktur unterhält. Das ginge ja auch gar nicht, weil sie ohnehin als Terrororganisation eingestuft ist. Hier gibt es also nur ein Betätigungsverbot für Personen, die hier im Sinne der Hamas handeln, also zum Beispiel Spenden sammeln. Ist es nicht schwierig, sowas überhaupt durchzusetzen, sowas nachzuweisen? Wird dann nicht für irgendeine Schwesterorganisation oder für ein Scheinprojekt gesammelt, für ein Krankenhaus oder für einen Kindergarten im Gazastreifen und jeder weiß, das Geld geht sowieso an die Hamas?
Absolut. Aber das Betätigungsverbot ist schon auch wichtig, weil damit eine rechtliche Grundlage geschaffen wird, überhaupt Untersuchungen anzustellen. Also wenn irgendwas kategorisiert ist, kann natürlich der Sicherheitsapparat Deutschlands nicht einfach gegen irgendwelche Mitbürger, egal wie verrückt die Ideen sind, hier Ermittlungen anfangen. Natürlich werden immer Gelder gesammelt zu vorgeblich karitativen Zwecken. Natürlich hat auch Ansa International e.V. für irgendwelche karitative Projekte gesammelt, öffentlich. Ja, aber es war dann schon klar, dass das Geld zu den Terrororganisationen geht. Das ist das Geschäft der Terrorismusfinanzierung. Das findet nie offen statt. Und leider werden immer wieder gerne karitative Zwecke zum Vorwand genommen.
So, und wenn jetzt so ein Verein wie Samidun verboten wird, bekämpft man da nicht nur das Symptom, statt an die Ursachen zu gehen? Sitzt der Hass nicht so tief bei den Leuten, dass sie sich dann in irgendwelchen anderen Strukturen zusammentun?
Natürlich, also ganz rein rechtlich gesehen gibt es natürlich das Verbot von Ersatzorganisationen. Also das ist ja dann, als Hisbollah im April 2021 hier in Deutschland als Gesamtterrororganisation erklärt worden ist, auch nochmal mehreren Vereinen passiert. Also es gab ein früheres Verbot gegen Waisenkinder Libanon. Dann hat man nach dem praktisch Gesamtverbot der Hisbollah noch eine Organisation, die dann auch Menschen für Menschen heißt. Also die haben auch immer sehr nette Namen, unverdächtige Namen verboten, weil sie eine Ersatzorganisation war. Aber es ist natürlich klar, solche Verbote sind reine disruptive Maßnahmen, um jetzt diese Struktur in diesem Augenblick massiv zu stören und zu zwingen, dass sie sich wieder umorganisiert, was Zeit, Geld und Aufwand kostet. Aber das ist natürlich immer wieder ein, ich nenne das ein Arms Race. Also sie verbieten, die organisieren sich um, dann müssen sie wieder verbieten, die organisieren sich wieder um. Das Problem an der Wurzel zu packen, ist ein Indikationsproblem, ein aufklärerisches, politisches, edukatives Problem. Das kann natürlich durch Verbotsbeschlüsse allein nicht bewältigt werden. Es braucht diese Elemente der Aufklärung und der Bildung auch in Schulen zu erklären, warum ist es extremistisch? Wie ist es extremistisch? Warum ist es mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht zu vereinbaren, wenn man solche Gedankenstrukturen hat? Dazu spielen die Bundesverfassungsschutz und die Landesverfassungsschutzberichte eine wesentliche Rolle, weil da natürlich die Marker gesetzt werden, wo ist die Grenze des Legalen versus des Gefährlichen von Ideologien. Aber das ist eine Integrationsaufgabe, das auf jeden Fall. Aber ohne die Verbotsbeschlüsse können Sie zumindest, wenn es um die Gelder geht, praktisch nichts tun.
Sagt Hans-Jakob Schindler, Terrorexperte bei der internationalen Organisation Counter-Extremism Project, CEP. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank.